Hallo, schönen guten Tag zu Hause an den Radios. Es sind schon wieder 4 Wochen vergangen seit dem letzten Selbsthilfemagazin Chance hier im offenen Hörfunk. Und wir sind heute wieder da, um für Sie eine weitere Stunde zu gestalten. Wir, das sind, bin ich, Gabriele Wiesner von der ICOS und meine Kollegin Bettina Brenning. Hallo Bettina.
Ja, hallo. Ich bin auch zurück aus dem Urlaub.
Ja, Urlaubszeit leider irgendwie vorbei. Macht nichts. Wir sind wieder voll drin und wir erzählen in der Stunde im Selbsthilfemagazin Chance ja alle 4 Wochen etwas über Selbsthilfe in unserer Stadt. Die ICOS, das ist das Beratungszentrum für Selbsthilfe, die gibt es schon seit 1991, immer in Trägerschaft der AWO, inzwischen AWO Regionalverband Mitte-West-Thüringen e.V. Wir sitzen in der Kastanienstraße 11 und haben uns bis dahin über einige Stationen bewegt. Wir haben mal angefangen in der Paradiesstraße 3, dann über die ehemalige Ibrahim-Villa in der Rathenaustraße bis 2005 und im Ricarda-Hochhaus am Löbtergraben waren wir bis 2014 und seitdem nun erfolgreich in Lobeda Ost im AWO-Zentrum Lobeda in der Kastanienstraße. Ja, dort kann man sich gut wohlfühlen, wenn man in eine Selbsthilfegruppe geht. Wir haben dort 3 Gruppenräume ganz unterschiedlicher Größe. Die können an sich 7 Tage die Woche rund um die Uhr genutzt werden von Interessierten. Eine Ausstattung gehört dazu, also alles ist relativ gemütlich. Es gibt eine Teeküche und alles, was so dazu gehört, was man braucht. Vor allem auch geschützt. Also das sind geschützte Räume. Ja, wer da Bedarf hat mit einer Gruppe, der kann sich gern an uns wenden. Wir sind natürlich in der Öffentlichkeit sehr intensiv unterwegs, machen Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel am Teichgraben, am Gebäude der Anatomie mit einem Schaukasten, in den Bettina immer die aktuellen Gruppentrefftermine reinhängt und wir auch auf der Suche sind nach Mitgliedern für neu zu gründende Gruppen zum Beispiel. Dann sind wir alle 4 Wochen hier im Radio. Es gibt eine Selbsthilfezeitung, die auch Chance heißt, die wir verteilen in Apotheken, Arztpraxen, Beratungsstellen, bei Gräfe, im Weindepot, also überall, wo man auslegen darf. Einfach mal schauen, Chance steht drüber und es ist gerade ein Löwenzahn drauf auf dem Cover. Im Internet sind wir auch zu finden unter www.selbsthilfe-in-jena.de. Auch auf Facebook, da versuchen wir täglich was Sinnvolles zu posten und mit Instagram haben wir gerade angefangen. Mal sehen, wo uns das hinführt. Ja, und wer hier immer zuhört, der weiß, dass Bettina und ich auch noch ein paar neue Gruppen zu Beginn vorstellen und Termine, die direkt vor uns liegen. Bettina, du startest.
Genau, ich fange an. Es ist natürlich immer schwer, bei unseren vielen Themen etwas auszusuchen. Ich habe mir ausgesucht, am 2.9. ein Treffen des Trialoges. Beim Trialog würde ich ganz gern noch ein paar Worte dazu sagen. Und zwar ist das eine Dreiergruppe aus Menschen, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind, deren Angehörige und Fachleute aus dem psychiatrischen Arbeitsumfeld. Die treffen sich um 18 Uhr im Volksbad. Da geht es um ein ganz interessantes Thema und zwar Traumdeutung, was uns Träume sagen wollen. Also Aktuelles aus der Traumaforschung, aus der Traumforschung, über Albträume wird da berichtet und natürlich es wird in den Austausch gegangen. Dann am 3.9. die Gruppe Erwachsene mit ADHS, eine immer größer werdende Gruppe bei uns in der ICOS, trifft sich um 18.30 Uhr. Dann das nächste Treffen der Long X Jena Gruppe am 6.9. um 14 Uhr bei uns in der Beratungsstelle. Das Treffen wird auch online angeboten, weil es eine der wenigen Austauschgruppen in ganz Thüringen ist und die Menschen, die von diesen neurologischen Erkrankungen, zum Beispiel ME, CFS oder Long-Covid oder Borreliose betroffen sind, oftmals gar nicht vor Ort zu uns kommen können. Dann habe ich noch ein Beratungsangebot und zwar am Montag, den 9.9. um 12 Uhr bei uns in der ICOS für Menschen mit Hörschädigungen und zwar der Deutsche Schwerhörigenbund bietet da eine Stunde eine Beratung an.
Ja, und ich habe auch noch ein paar notiert. Und zwar am 11. September um 3 nachmittags bei uns trifft sich die Gruppe Multiple Sklerose. Da können auch Menschen dazukommen. Die werden immer gern aufgenommen neu in die Gruppe. Am 12. September um 18.30 Uhr kommen Menschen zusammen zum Thema Zwangserkrankungen. Also wer da eine Diagnose hat oder ja, denkt, dass das sein könnte bei ihm selbst, kann sich gerne an uns wenden oder eben am 12. September dahin kommen. Dann haben wir am 18. September etwas Neues, zumindest haben wir neu davon erfahren, über die Thüringische Krebsgesellschaft e.V., die dort einen im Café Salon am alten Güterbahnhof 1, ein neues Café, was dort eingerichtet worden ist, eine Kaffee aus Zeit anbieten. Und zwar richtet sich das an krebserkrankte Eltern, die ja Eltern sind von Kindern und Jugendlichen und deren Angehörige. Also die Eltern eher, aber es können auch Angehörige mitkommen. Und man möchte dort gemütlich beieinander sein und nicht nur über die Krankheit sprechen, sondern sich auch so in einen Austausch begeben. Am 18. September von 12 bis 13 Uhr. Und dann etwas ganz Neues, was wir aufbauen wollen, wofür wir Interessierte suchen. Ein Thema Trauer nach dem Verlust der Gesundheit. Also natürlich kann man sich einsortieren, wenn man eine Diagnose hat. Ich habe jetzt Parkinson oder MS oder Epilepsie oder eine Borreliose. Dann kann ich in die Gruppe gehen, wenn die existent ist. Aber dieses Gefühl von jetzt auf den nächsten Moment krank zu sein, eine Diagnose zu bekommen und damit allein dazustehen, darum soll es gehen in der Gruppe. Also Trauer nach dem Verlust der Gesundheit. Ja, das war das, was ich noch habe. Und dann sind wir auch schon beim heutigen Gast, würde ich sagen. Wir laden uns ja immer jemanden ein, dessen Arbeitsbereich wir hier konkreter vorstellen, entweder eine Selbsthilfegruppe oder jemanden aus einem Beratungs- oder Hilfsangebot. Und da haben wir heute hier zu Gast und begrüßen ganz herzlich Dina Thele-Hoffmann. Hallo.
Hallo.
Ich grüße Sie ganz herzlich vom Studierendenwerk Thüringen. Und alles, was Sie so vollbringt über die ganze Arbeitswoche, das erzählt sie uns nach der ersten Musik.
Ja, wir gehen jetzt auch gleich rein. Hallo auch von mir, Frau Thele-Hoffmann. Wir haben schon gehört, Sie sind vom Studierendenwerk Thüringen,
ja,
und Teil eines, glaube ich, riesigen multiprofessionellen Teams da im Beratungskontext tätig. Ich würde Sie bitten, stellen Sie sich uns und den Leuten am Radio mal vor.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich spreche sehr gerne über meine Arbeit. Ja, ich arbeite jetzt in der psychosozialen Beratung für Studierende 6 Jahre. Und vielleicht erzähle ich mal so ein bisschen was von meinem Arbeitsalltag. Mhm. Also die meiste Zeit führe ich Beratungen durch. Das meiste sind auch wieder Präsenzberatungen, also dass jemand einen Termin bucht und zu uns ins Gebäude, Entschuldigung, ins Gebäude kommt. Und dann haben wir auch Teamberatungen und Supervision, also alles, um auch unsere Fachlichkeit weiterhin zu sichern. Genau, und ich habe gleichzeitig, das ist ein bisschen besonders, auch die Koordination inne. Das heißt, ich organisiere so das Ganze drumherum unserer Beratungsstelle, also die Supervision, die Weiterbildung, erstelle Dienstpläne und solche Sachen und sicher so ein bisschen auch unsere offene Sprechzeit ab, dass das alles besetzt ist. Genau, und so gestaltet sich mein Arbeitsalltag. Und das meiste sind eben wirklich Beratungen. Das sind Erstgespräche, also wenn jemand zum ersten Mal zu uns kommt, und auch Folgegespräche. Und dann gibt es natürlich auch Abschlussgespräche.
Mhm. Genau. Mhm. Vielleicht für die Leute am am Radio, wo finde ich Sie denn? Wo sind Sie überhaupt?
Ja, also ich arbeite vorwiegend in Jena, und es ist tatsächlich so, dass die meisten unserer Kollegen und Kolleginnen auch in Jena arbeiten, weil wir einfach den höchsten Zulauf an Studierenden haben mit der Uni und der EAH. Mhm. Ich bin aber auch dienstags in Weimar und betreue dort die internationalen Studierenden. Das heißt, ich biete dort Beratungen auf Englisch an. Genau. Also es gibt internationale Studierende, die natürlich auch Deutsch können, so wie sie es halt dann auch müssen, wenn sie hier studieren. sich aber gleichzeitig in dieser Sprache noch nicht sicher und nicht wohlfühlen und dann sich das auch sehr wünschen, auf Englisch Beratungen in Anspruch zu nehmen. Das ist auch nochmal was ganz Besonderes, finde ich, und ist auch nochmal anders als eine Beratung auf Deutsch. Genau.
Ja, Frau Thele-Hoffmann, kürzlich waren Sie ja mit Ihrem Team bei uns, bei der ICOS in der Kastanienstraße, um mehr konkrete Informationen zur Selbsthilfe zu bekommen. Und ich konnte in dem Gespräch, in dieser großen Gesprächsrunde, natürlich auch viel Neues über Ihre Arbeit erfahren. Ich weiß das nun jetzt. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern gern mal Ihre Einrichtungsstruktur und Ihre Beratungsformen vorstellen? Weil die haben vielleicht gar nicht so die Vorstellung davon.
Ja, sehr gerne. Also wir sind für ganz Thüringen 12 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und sind eben über ganz Thüringen auch verteilt. Also wie ich schon sagte, in Jena arbeitet der größte Anteil. Dann haben wir eine Stelle in Erfurt, eine Stelle in Weimar, eine Stelle in Ilmenau und dann bedienen wir auch die Standorte Gera, Eisenach, Nordhausen und Schmalkalden. Das ist aber so, das machen wir dann schon eher so nach Anfrage. Also das ist relativ selten. Die Unis und auch die Fachhochschulen sind ja da recht klein und die sind auch nochmal anders eingebettet sozusagen. Genau. Und je nach Standort sind es dann eben 2 Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Genau. Dann haben wir, wie ich schon gesagt habe, die englische Beratung, die wir anbieten. Wir haben eine online-basierte Schreibberatung. Da kann man eine Frage, ein Anliegen formulieren über ein E-Mail-Programm und das wäre dann absolut anonym. Und da kann man dann quasi, man muss ein bisschen warten, das ist jetzt kein Live-Chat, bekommt man von einer Beraterin oder einem Berater auch eine Antwort dazu.
Und das kann man, darf ich mal fragen, kann man auch anonym machen?
Also das geht
das
auch
geht
anonym.
Dann komplett und dann muss man wahrscheinlich ein bisschen warten, bis der Berater halt gerade, wenn ich mitten in der Nacht ein Problem habe und denke, ich muss schreiben, kann ich das da machen?
Genau. Und manchmal ist es schon eine Entlastung, sich erstmal hinzusetzen und erstmal so ein paar Gedanken zu formulieren. Genau. Ja, also das finde ich, das ist so das Niedrigschwelligste, was wir so anbieten, um erstmal so einen ersten Kontakt herzustellen. Dann die ganz normale, sag ich mal, Präsenzberatung, Face-to-Face in einem Raum. Man muss ja jetzt immer ein bisschen aufschlüsseln, weil wir jetzt viele Angebote haben, die eben so entstanden sind, so ein bisschen aus der Not heraus. Dann gibt es die Online-Videoberatung. Das heißt, ich kann auch quasi standortunabhängig ein Beratungsgespräch mir buchen und dann über unser gesichertes System dort eine Beratung auch bekommen. Dann gibt es eine telefonische Beratung. Auch das wäre nochmal, wenn ich mir jetzt noch nicht so vorstellen kann, mit jemandem so in einem Raum zu sitzen. Und was es auch gibt, das ist aber immer ein bisschen so saisonabhängig, wetterabhängig, wäre der Beratungsspaziergang. Und das ist auch so ein bisschen aus der Not damals entstanden, durch die ganzen Auflagen. Kann auch sehr gut sein, wenn ich mir nicht vorstellen kann, so frontal jemandem gegenüber zu sitzen. Es ist ein bisschen lockerer. Ne?
Entspannend, draußen rumzulaufen, ja.
Und also die Möglichkeit gibt es auch. Dann bieten wir die Möglichkeit der Paarberatung. Da wäre die Bedingung, dass eine Person dieses Paares eingeschrieben ist als Student oder Studentin und der Partner, die Partnerin muss das nicht sein. Wird auch gut genutzt, kann ich sagen. Und wir haben die Gruppenangebote. Da kann man gerne mal auf unserer Website schauen. Wir haben Studienabschlussgruppe, wir haben Workshop zum Thema Prokrastination, was ja auch so ein, ich sag mal, studentischer Klassiker ist. Es gibt so Gruppen, wo ich Selbsterfahrung auch ein bisschen in der Gruppe machen kann. Gerade wenn ich so das Gefühl habe, mit Kontakt zu anderen ist es vielleicht auch gerade schwierig. Wir haben eine Miteinander-Studieren-Gruppe, die finde ich super, wenn ich so merke, mir fehlt so ein bisschen an Struktur. Natürlich habe ich Abgabetermine, aber die sind ewig weit weg und ich neige zum Aufschieben. Ja. Man trifft sich montags online, also ganz unkompliziert, tauscht sich aus, was liegt die Woche über so an. Auch ein paar Tipps, Strategien und freitags trifft man sich wieder. Und das kann tatsächlich hilfreich sein, zu wissen, am Ende dieser Woche treffe ich wieder auf Menschen und da würde ich gerne das erzählen.
Ja,
und
das habe ich dann manchmal wirklich geschafft in der Woche, ne? Habe ich das geschafft, was ich mir vorgenommen habe?
Genau.
Ja, sehr gut.
Und da kann man gerne mal schauen. Also das fürs Wintersemester, das ist so in 1-2 Wochen, ist das dann auch wieder online und da kann man sich mal ausprobieren. Prüfungsangstkurs muss ich noch erwähnen. Der ist immer sehr beliebt, also gut gebucht. Es ist natürlich auch ein großes Thema. Genau. Und da haben wir aber auch ein sehr positives Feedback von den Studierenden zu diesen Angeboten. Was ich noch erwähnen möchte, ganz wichtig, wir haben auch eine offene Sprechzeit. Das heißt, wenn ich online schaue, ist ein Termin da und der ist mir aber zu weit weg. Ich brauche jetzt gerade jemanden, um erstmal anzufangen, in Kontakt zu gehen, erstmal mein Herz auszuschütten. Offene Sprechzeit ist gut nutzbar. Man hat 15 bis 20 Minuten Zeit, erstmal mit jemandem zu sprechen, der gerade vor Ort ist, eine Beraterin oder ein Berater. Und dann kann man gemeinsam schauen, wie geht es jetzt weiter? Wie kriege ich einen Termin? Gibt es vielleicht noch andere Anlaufstellen, wo ich hin kann? Genau.
Ja, ich habe mir noch so ein schönes Zitat von Hermann Hesse ausgesucht. Das kennen Sie bestimmt. Es wird immer ein gleich wenig anders, wenn man es ausspricht.
Ja.
Das fand ich ganz toll. Und da komme ich nämlich gleich zu meiner Frage. Mit welchen Anliegen oder Sorgen kommen denn die Studierenden zu Ihnen und wollen mit Ihnen sprechen?
Ja, also das ist natürlich wahnsinnig unterschiedlich. Und ich möchte gerne vorab erwähnen, dass wir thematisch überhaupt nicht eingeschränkt sind. Also wir sind zwar natürlich begrenzt auf, jemand muss auch eingeschrieben sein und studieren. Also das ist so unsere Zugangsvoraussetzung. Aber thematisch sind wir gar nicht eingeschränkt, weil wir den Grundsatz verfolgen, egal was für ein Problem ich habe, auch privater Natur, es wirkt sich auf meine Fähigkeit aus, mich zu konzentrieren, zu lernen und gut zu arbeiten. Genau. Und wir haben, ich sag mal so klassische Studierthemen wären eben wirklich Stress, Druck, eine erhöhte Belastung, Prüfungsangst, Studienabschlussprobleme. Also wirklich, es gibt ganz vielfältige Gründe, warum jemand sein Studium nicht beendet. Und irgendwann kommt man halt tatsächlich auch in Bedrängnis. Genau. Dann haben wir im persönlichen Umfeld Stress mit den Eltern, Probleme mit den Eltern, Stress in der WG, Partnerschaftsprobleme. Also es ist wirklich wahnsinnig breit gefächert. Wir haben eine Statistik und da sehen wir, dass sich das quasi nie verändert. Es gibt so drei Bereiche. Einmal studienbezogen und Platz eins ist immer so Arbeitsorganisation, Zeitmanagement. Und naja, das wohnt so einem Studium eben auch inne, dass da eine ganz hohe Anforderung an die Selbstorganisation gestellt wird. Und dass viele dann so merken, das fällt mir nicht so leicht, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Genau. Dann das zweite wäre so Lernarbeitsstörung. Ist wahrscheinlich, also es ist eine Auswirkung von erhöhtem Stress, einer erhöhten Belastung. Das ist dann meistens, wo man dann merkt, da stimmt was nicht, weil ich das und das auch nicht mehr leisten kann. Und der dritte Platz sind die Studienabschlussprobleme. Und im persönlichen Umfeld ist auf Platz 1 Identität und Selbstwert. Dann kommen die Ängste und dann kommen die depressive Verstimmung. Man kann das alles nicht so ganz scharf voneinander trennen, weil natürlich viele Probleme am Ende immer zum Identität und Selbstwert führen. Also oft ist es ja so der Kern. Deswegen ist es nicht so scharf trennbar. Genau. Aber wie gesagt, thematisch sind wir da überhaupt nicht eingeschränkt. Und wenn jemand das Gefühl hat, ich komme mit einem Thema nicht weiter, ich merke, dass die Phasen, wo ich irgendwie antriebslos, traurig bin, länger werden. Und dann wäre es ein guter Zeitpunkt auch zu sagen, ich probiere das mal aus, ich spreche mal mit jemandem Außenstehendes, Professionelles und schau mal, wie es weitergehen kann.
Genau. Sie empfehlen also auch wirklich, wenn man merkt, dass es sich in irgendeiner Form entwickelt, dass man gehemmt ist, vielleicht auch zum Studium zu gehen oder irgendwie Symptome hat, sich schon rechtzeitig bei Ihnen zu melden, damit man eben dann nicht in diesen Sprudel kommt.
Genau.
Und vielleicht, im besten Fall ist ja schon bei dem ersten Gespräch dann Ja. Kommt der vielleicht, muss der gar nicht mehr wiederkommen.
Ja.
Und Sie haben schon in irgendeiner Form helfen können.
Genau, ne? Genau. Also präventiv, ne? Das ja. ist so ein bisschen der Schlüssel. Also vielleicht wirklich schon mal schauen, was für Strategien gibt es denn für mich ganz persönlich, weil das ist eine ganz individuelle Geschichte. Sonst würde jeder ein Buch lesen und wir hätten keinen Job mehr, aber so funktioniert es eben nicht. Zu schauen, wie kann ich denn perspektivisch weiterhin auch gut studieren und eben nicht erst, also wenn jemand jetzt zum Erstgespräch kommt und sagt, nächste Woche ist mein Drittversuch, dann ist das schwierig. Dann kann man noch ein bisschen stabilisieren und aufbauen und vielleicht auch die Sicherheit geben, dass man auch danach noch einen Termin haben kann. Aber es wäre natürlich viel besser gewesen, schon vor, also nach dem Erstversuch auch sich einen Termin zu machen und sich einzugestehen, ich habe ein Riesenproblem mit Aufschieben und ich muss da jetzt was tun. Genau.
Als Sie vorhin davon gesprochen haben, dass Studierende eben auch mit Problemen zu den, mit den Eltern zu Ihnen kommen, da kam mir in den Sinn eine Gruppe, die noch gar nicht so lange existiert, für die wir lange Mitglieder gesucht haben und die jetzt inzwischen auch so zum Laufen gekommen ist. Und zwar geht es um Kontaktabbruch zu den Eltern. Mhm. Also sicher nicht nur etwas für junge Menschen, aber in der Regel eher für Jüngere als jetzt für Ältere. Na, das fiel mir nur so ein. Also auch das gibt es als Selbsthilfegruppe. Ja. Wenn junge Leute zu uns kommen, also wir merken das an sich telefonisch, wenn jemand relativ jung klingt, dann frage ich schon mal nach, nach dem Alter und dann haben wir so im Angebot die junge Selbsthilfe zum Beispiel, wo Menschen zusammenkommen, die ja irgendein Thema mit sich rumtragen, was sie nicht unbedingt mit der Familie oder im Freundeskreis bereden wollen. Und man ist da auch schnell drauf gekommen, dass es schon um Ängste, depressive Verstimmungen, traumatische Erlebnisse geht. Also junge Selbsthilfe und eben auch viele jüngere Menschen in anderen Gruppen thematisch dann aufgrund einer Diagnose. Und meistens frage ich dann auch nach, wenn ich im Gespräch mitbekomme, dass derjenige studiert, okay, hätten Sie ein Interesse vielleicht an einer Beratung im Studierendenwerk? Manche haben davon schon gehört, manche waren da schon, manche sind dankbar, aha, das gibt's auch. Ja, also das ist immer ganz gut, wenn das so ineinander greift, ne? Wenn die eine Beratungsstelle von der anderen weiß. Dann gibt es natürlich immer auch die Frage, ja, welche Voraussetzung braucht es dafür, wenn ich dorthin gehe? Brauche ich da eine Überweisung? Muss ich da eine Diagnose haben? Oder wann kann ich dort Beratung bekommen? Und vielleicht können Sie uns auch noch mal kurz, können Sie kurz darauf eingehen, auf diesen Unterschied zwischen Therapie und Beratung. Gibt es Therapie bei Ihnen oder eher nicht? Das wäre ganz interessant.
Ja, also Zugangsvoraussetzungen, wie ich schon sagte, man muss halt wirklich eingeschrieben sein als Student oder Studentin und den Semesterbeitrag bezahlen. Das ist auch diese Finanzierungsfrage dann. Und ansonsten braucht es nichts weiter. Also keine Überweisung, keine Krankenkasse. Es ist kostenfrei und niemand weiß auch, wenn jemand zu uns kommt. Ne? Wir haben natürlich auch, machen wir uns Notizen, das ist aber alles verschlossen aufbewahrt und wir unterliegen auch der Schweigepflicht. Der Unterschied zur Therapie ist einmal der strukturelle, also wir haben viel größere Abstände zwischen den Beratungen. Klar ist es auch immer eine individuelle Geschichte, aber es ist schon so, dass wir 2, 3, 4 Wochen dazwischen haben zwischen den Terminen und wir sind auch von der Menge an Terminen eingeschränkt. Ne? Also man kann sagen, also wir haben eine Durchschnittsberatung von 4,5 bis 5 Beratungen, also was jeder, der zu uns kommt, dann in Anspruch nimmt. Und das ist kann die einmalige Beratung sein, weil ich jemanden auch verweise oder eben auch mehr als 5. Wichtig ist für uns, dass es ein Prozess wird und dass quasi eine konkrete, also ein konkretes Anliegen bearbeitet wird, wo am Ende auch ein Ziel steht. Das wird dann gemeinsam entwickelt. Und was man auch nicht braucht bei uns, ist eben die Diagnose. Also wir diagnostizieren nicht, aber haben gleichzeitig natürlich auch im Blick, wo ist eine Therapie notwendig. Und ich glaube, dass es sehr, sehr hilfreich ist, weil oft haben die Studierenden schon so ein Gefühl dazu und sagen, ich, ich glaube, ich brauche das, aber es fehlt noch die Sicherheit zu sagen, also irgendwo anzurufen und zu sagen, das mache ich jetzt, das ist jetzt wichtig für mich.
Und wirklich loszugehen und sich das zu holen. Ja.
Genau, weil es wahnsinnig schwierig ist und da die Plätze eben zu rar sind und die Wartezeiten so lang, muss man wirklich hartnäckig sein. Und wenn ich aber eine depressive Verstimmung habe oder sogar eine Depression, bin ich alles aber nicht hartnäckig und verfolge meine Dinge, die für mich wichtig sind. Genau. Und das ist eben auch unsere Aufgabe, da zu motivieren, zu begleiten, zu unterstützen. Wir haben keine Therapeuten in der Hinterhand für unsere Studierenden, aber wir haben Ideen, wie es klappen könnte. Genau.
Also Sie können dann auch vermitteln an die Stellen, wo Sie sich als nächstes hinwenden könnten.
Ja.
Mit einem gewissen Erfolg oder auch nicht. Ne? Wir wissen ja alle, wie schwierig das ist, aber da helfen Sie dann, unterstützen Sie durchaus.
Also wir sind mit den Ausbildungsinstituten hier in Jena ganz gut vernetzt. Und was hilfreich ist, ist zum Beispiel auch zu sagen, dass man in der psychosozialen Beratung ist oder gewesen ist und dass es diese Empfehlung gibt. Weil dann sparen die sich nochmal, dass wir müssen genau schauen, passt es jetzt gerade so. Und das funktioniert ganz gut. Trotzdem braucht man einen langen Atem und muss da sehr geduldig sein. Und es klappt aber auch immer wieder. Manchmal bin ich sehr überrascht, wenn jemand kommt und sagt, ich habe nächste Woche einen Termin. Es ist manchmal auch ganz viel Glück mit dabei. Genau.
Ja, und sehr hilfreich. Und natürlich kann auch die Selbsthilfe eine gewisse Zeit helfen, zu überbrücken. Mhm. Also in Gruppen wird natürlich nicht therapiert, das wollen die gar nicht und dürfen es auch gar nicht und können es auch gar nicht. Aber wenn jemand mit in einer Betroffenheit und mit Bedarf dann natürlich weiß, er hat ein halbes Jahr Wartezeit oder ich weiß nicht, wie die sich so bewegen, aber ich glaube, das ist so der Durchschnitt, dass man dann vielleicht trotzdem sich in der Zwischenzeit zu anderen begibt, einfach auch um unter Menschen zu sein, die Ähnliches bewegt, ja, wenn es um Psyche geht, um seelische Gesundheit, um psychiatrische Diagnosen, dann einfach mal nachfragen und vielleicht in der Zeit wenigstens alle zwei Wochen in eine Selbsthilfegruppe gehen. Das kann zumindest ein Netz sein, was trägt, um bis zu dem Termin, wo dann Therapeutisches anfängt, durchzuhalten. Also das können wir nur empfehlen.
Ja, ich empfehle das auch. Also gerade die Gruppe für Angehörige psychisch Erkrankter, das ist wirklich die Gruppe, die ich am meisten empfehle, weil natürlich viele Studierende zu uns kommen, die mit psychisch kranken Eltern aufgewachsen sind. Und das ist schon sehr schwierig, definitiv. Und da sind viele Muster und viele Prägungen da, die sehr blockierend sein können.
Ja. Ja, wir wollten jetzt doch nochmal auf ein ganz spezielles Angebot eingehen. Und zwar hat mich sehr neugierig gemacht, Ihre Beratung, die Sie in Weimar anbieten.
Ja.
In englischer Sprache. Ich habe gesehen, auch Ihre Webseite ist auf Englisch. Ist ganz toll. Ich meine, in der heutigen Zeit sicher, sicher wichtig bei den vielen internationalen Studierenden. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist denn so der größte Unterschied, wenn Sie auf Deutsch beraten und auf Englisch?
Ja, also der größte Unterschied ist für mich persönlich, dass ich viel weniger rede und viel weniger, wie kann man das sagen, Feingefühl. Also was ich gelernt habe, ist natürlich gut zu reden, also jemanden gut abzufangen, sehr empathisch, gleichzeitig aber auch immer ein bisschen konfrontativ. Also es gibt ja ganz viele Strategien, wie man gut kommunizieren kann. Da habe ich das Gefühl, auf Englisch bin ich sehr direkt und sehr knapp. Und überraschenderweise ist es manchmal auch gut.
Hilfreich.
So. Das ist manchmal wirklich hilfreich.
Aha.
Und natürlich auch so dieses, dass ich mir im Englischen wesentlich unsicherer bin, ob der Begriff, den ich benutze, wirklich das beschreibt, was ich meine. Und eigentlich sollte ich das auch in Deutsch sein. Also eigentlich sollte ich immer hinterfragen, ob das Wort, was bei mir diese Bedeutung hat, die gleiche Bedeutung für das Gegenüber hat, weil das hat es oft nicht. Und das ist mir im Englischen viel, viel präsenter. Und das ist immer wieder total spannend. Da dann ist eine Riesenherausforderung natürlich die kulturelle Komponente. Und ich finde es auch für mich immer wieder, es ist wie so ein Ausflug in die große, weite Welt für mich. Mhm. Ich habe Inder, Pakistaner, Chinesen, also aus aller Welt,
von überall,
Russland, ja. Überall. Ja. Und dann auch immer wieder zu erfahren, wie lebt sich's dort? Wie hat man die Schulzeit verbracht? Ne? Also diese ganzen biografischen Sachen, wo ich dann auch immer wieder abgleiche. Ich habe das Bild von dem Land, also mal gelesen, gehört. Ne? Man hat ganz viele Stereotype im Kopf. Und dann immer wieder abzugleichen, wie ist es denn für die Person wirklich? Und gleichzeitig natürlich auch eine große Begrenzung. Jetzt zum Beispiel in Afrika gibt es eine ganz andere Verpflichtung der älteren Generation gegenüber, den Eltern gegenüber. Mhm. Also es ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer, wenn jemand vor einem sitzt und sehr verzweifelt ist, weil er so viel Stress und Druck hat, dass gar nichts mehr geht. Und er aber sagt, meine Eltern haben ihr Haus verkauft, damit ich hier studieren kann. Mhm. Und das ist hat eine ganz andere Dimension, als jemand jetzt vielleicht aus Deutschland, gut bürgerlich. Klar, es wäre enttäuschend, wahrscheinlich auch für die Eltern, aber es hat nicht dieses krass Existenzielle. Mhm. Und das ist nochmal ein Riesenunterschied. Und gleichzeitig sind die internationalen Studierenden sehr extrem belastet, weil sie auch erst in die Beratung kommen, wenn es ganz, ganz schlimm ist. Mhm. Weil in einigen Ländern also die Idee, mit jemandem über seine Probleme reden oder dass jemand auch eine seelische Erkrankung hat, ein ganz großes Tabu ist. Und die brauchen ganz, ganz viel Leidensdruck, um irgendwann zu sagen, jetzt gehe ich diesen Schritt. Also es ist nochmal eine ganz andere Herausforderung.
Genau. Ja, also die Beratungsgespräche sind dann auch viel komplexer, höre ich heraus. Und das ist dann auch natürlich auch ein Ausflug in sämtliche Kulturen, sie sich sehr, sehr informieren müssen. Ja. Ne? Wie lebt sich's dort? Wie ist der familiäre Kontext?
Ja.
Und das ist herausfordernd, stelle ich mir das vor.
Ja, ja, also sehr spannend. Aber wenn ich dann in Weimar mache, ich meistens 4 Gespräche. Mhm. Dienstags bin ich schon immer ein bisschen fertiger.
Platt.
Ja, ich würde gleich anschließen und zwar in der Richtung, dass ich auch von uns mal kurz berichte. Also wir haben sehr viele Anfragen in der Selbsthilfeberatung, telefonisch oder die Menschen stehen in der Tür. Mein Arzt schickt mich, meine Therapeutin hat gemeint, die Nachbarin hat erzählt. Also immer so diese, es ist auch schön zu erfahren, woher der Mensch diese Info hat, dass es uns gibt oder ist selber auf die Suche gegangen. Das ist natürlich auch optimal. Dann kommen die Menschen vielleicht einmal in die Gruppe, stellen fest, dass es doch nicht so das Richtige ist und gehen dann nicht wieder. Das ist auch völlig legitim. Oder aber sie bleiben länger dabei, manche ganz lange. Und viele, das ist das Schöne, die nach dem ersten, zweiten, dritten Treffen sich so die Frage stellen, warum habe ich das nicht schon viel früher gefunden und kennengelernt? Das wäre ja super gewesen, dann hätte ich schon viel früher Anschluss gefunden und hätte meine Themen bearbeiten können. Also das ist so unsere Erfahrung. Mhm. Wie sind Ihre Erfahrungen so mit Klientinnen und Klienten in Hinsicht einer erfolgreichen Beratung? Also ich triggere ja etwas an, ich fange etwas an, ne? Eine erste Geschichte, wenn Sie so sagen, Sie haben mehrere Beratungstermine, manche kommen halt öfter. Wann ist eine Beratung erfolgreich oder kriegen Sie das gespiegelt? Das ist ja dann auch für die eigene Arbeit ein schönes Erleben zu wissen, das hat jetzt was gebracht. Ja? Also ich bin sinnvoll hier an der Stelle und ich kann Sinnvolles den Menschen auf den Weg geben. Also so in der Richtung gedacht. Ja, was sind da so Ihre Erfahrungen?
Ja, also es ist natürlich nicht immer möglich, so einen kompletten, runden, schönen Prozess zu haben. Weil es gibt auch immer mal Studierende, die dann auch ohne abzusagen nicht mehr kommen. Und ich denke aber, es gibt Gründe. Ne? Also vielleicht war es einfach noch nicht dran, jetzt auch zu sagen, vielleicht auch ein Feedback zu geben und zu sagen, ich brauche vielleicht noch das und das. So. Mhm. Aber dann ist es oft schon das Thema, mit dem jemand auch gekommen ist. Ne? Das ist immer so ein bisschen eine Krux, genau. Und gleichzeitig hat jeder Berater, jede Beraterin von uns auch immer diese etwas längeren, intensiveren und guten, schönen Beratungen in Form von jemand stabilisiert sich, jemand bearbeitet sein Thema und dadurch, dass wir zwischen den Beratungen auch länger Zeit dazwischen ist, kann das durchaus auch mal ein Jahr lang sein. Das
heißt, längere Prozess,
genau, ja. Genau, dass jemand zum Beispiel seine Abschlussarbeit schreibt und dann auch kommt und sagt, ich habe es geschafft, ich habe es fertig. Die meisten kriegen eine super Note, also das ist oft überhaupt nicht das Problem. Mhm. Hat dann viel innerer Kritiker, Perfektionismus, solche Geschichten. Ja, und ich erinnere mich sehr gerne an einen Prozess, den ich ziemlich am Anfang auch hatte. Und das war am Ende nur ein Satz, der im Kopf war. Und wir haben den in der Beratung verändert, haben nochmal geschaut, wo sind so die Ressourcen, was ist meine Kraftquelle, ne? Wieder so darauf besinnen. Ich habe das schon so oft geschafft und schon so viel geschafft. Ne? Und dann war es am Ende ein Wort in einem Satz, der verändert wurde. Und dann hat sie in dem Fall ihre Arbeit wirklich abgeschlossen, hat sie abgegeben, hat auch eine Spitzennote bekommen und hat diesen Schritt zum ins Berufsleben geschafft. Und das, da denke ich immer noch sehr gerne dran. Das war wirklich sehr schön. Und da gibt es auch einige Studierende, die uns das auch mitteilen, also die auch sagen, so im Abschlussgespräch, das war hilfreich, das war gut. Und teilweise gibt es auch immer mal eine E-Mail, so ein Jahr später, habe ich letztens auch bekommen von einer internationalen Studierenden, die mir auch so erzählte, dass sie die Bilder und das Symbol, was sie so erarbeitet hat, immer wieder auch benutzt. Und ich glaube, also das ist so ziemlich das Schönste, was man auch so erfahren kann, dass das, was man da erarbeitet hat, dass das einen Menschen vielleicht sein ganzes Leben lang begleitet als Bild, wo immer wieder so Kraft geschöpft wird.
Genau. Bleibt dann im Kopf und hängt vielleicht als wirkliches Bild dann irgendwann mal über dem Sofa irgendwo und hat eine ganz tolle Geschichte dahinter. Ne? Wenn dann einer was zum Bild fragen würde und man traut sich darüber zu sprechen.
Ja.
So diese inneren Bilder. Ja.
Ja. Und was ich gerne noch ergänzen möchte, wenn wir fragen im Erstgespräch auch immer, woher sie wissen, dass es uns gibt, ne, um einfach auch zu gucken, wo stehen wir gerade auch mit unserer Werbung. Und zu 80 oder fast 90% ist es über Freunde. Mhm. Also, dass sie wirklich im Gespräch mitbekommen haben und dass jemand gesagt hat, geh da mal hin, ich war da schon mal oder ich kenne jemanden, hat der schon mal da war.
Ja.
Und das ist so ganz ausschlaggebend. Mhm. Und das ist für uns ja auch wieder ein gutes Feedback. Das heißt, dass die Studierenden auch sagen, geh hin, ist gut und ja, dass das
beste Werbung, die man haben kann.
Absolut, absolut.
So schnell geht die eine Stunde zurück und wir haben noch nicht gesprochen über ein besonderes Angebot, das auch den Bogen zu uns zur ICOS schlägt. Und zwar gibt es eine Trauergruppe Weggefährten.
Ja.
Und da habe ich wirklich auf ihrer Seite gelesen, dass die sich regelmäßig trifft, alle 4 Wochen. Können Sie noch kurz etwas zu diesem tollen Angebot sagen?
Ja, also das macht mein Kollege, der Herr Albrecht. Und ich kann so viel dazu sagen, dass ich jetzt auch einige Studierende bei mir in Beratung hatte, wo das Thema war und teilweise auch lange her. Ne? Also dass jemand auch sagt, Vater verloren, Mutter verloren vor vielen, vielen Jahren und ich dann auch so merke, ist das denn so gut bearbeitet worden? Also hatte das damals Raum? Weil oft ist es so, dass Kinder dann sehr auch in die Verantwortung gehen. Also es ist ja ein absolutes Schock, das Schlimmste, was passieren kann, auch in der Familie. Und wenn der Partner trauert, dann wollen die Kinder keine zusätzliche Last sein. Und dann ist das Thema oft irgendwie so zugeschüttet, aber noch nicht ganz bearbeitet. Und davor weise ich sehr gerne und bekomme auch ein gutes Feedback. Also ich habe dann auch mit den Studierenden so ausgemacht, wir schauen mal, was hier in der Beratung das Thema ist. Aber dieses Trauerthema tatsächlich dort auch in dieser Gruppe, gemeinsam mit anderen. Und ich glaube, dass das auch eine sehr gute Idee ist und dass das auch nicht daran gebunden ist, dass es jetzt was super Akutes ist, sondern dass man, wenn man so das Gefühl hat, man muss sich das nochmal anschauen, da ist noch ganz viel Trauer. Vielleicht kann ich da noch anfügen, oft ist es so, dass jemand ein Erlebnis hatte, vielleicht auch in Beziehungen, Partnerschaft und dann so ein Verlust da ist und dann kommt das mit hoch. So, und dann merkt jemand, jetzt geht hier gerade gar nichts mehr und dann taucht dieses Trauerthema nochmal auf. Und da ist diese Gruppe sehr, sehr gut, weil für mich persönlich ist es eins der schwierigsten Themen auch mit. Und dann bin ich sehr dankbar, dass der Herr Albrecht das anbietet auch und die ICOS.
Ja, und da schließt sich der Kreis wieder zur Selbsthilfe beim Verein, beim Hospizverein, ne, über die Weggefährten.
Ja.
Ja, Bettina hat schon gesagt, die Stunde ist ganz schnell rumgegangen. Wir weisen an der Stelle auf das nächste Mal hin. Das wird am 19. September sein. Dann wieder hier von 15 bis 16 Uhr. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Sie,
ja,
Frau Taylor-Hoffmann. Also war super, wunderbar. Vielen Dank für die vielen Informationen. Danke an Bettina, danke an Gabi und wir hören uns in 4 Wochen wieder hier. Ja, kommt gut nach Hause. Habt alle zu Hause noch eine schöne Sommerzeit. Tschüss.
Tschüss.